Heute im Dialog Alfred Schier mit Hans-Werner Sinn.
Professor Hans-Werner Sinn, der Präsident des IFO-Instituts, ist Deutschlands prominentester, aber wahrscheinlich auch umstrittenster Wirtschaftswissenschaftler. Die Bild nannte ihn einst Deutschlands klügster Professor. Für manche Gegner ist er schlicht ein neoliberaler Ideologe, der die Axt an die Fundamente des Sozialstaats legt. Herzlich willkommen bei Phoenix. Herr Sinn, Weltfinanzkrise, Weltwirtschaftskrise, ist der Kapitalismus am Ende?
Nicht der Kapitalismus, aber das Regulierungssystem der Banken. Das ist ja was anderes. Die amerikanischen Banken sind halt schlecht reguliert gewesen, auch die englischen. Sie haben dadurch mit zu wenig Eigenkapital gearbeitet, haben keinen Puffer, um Verluste wegzustecken und gehen sehr schnell in den Konkurs. Außerdem, weil sie so wenig Eigenkapital haben, haben sie angefangen zu spielen und Risiken gesucht, die eigentlich gar nicht mehr gesund waren, weil eben im Erfolgsfall man das Geld einsteckt und im Misserfolgsfall, naja gut, da macht man halt eine Bank auch mal zu, nicht? Das war schon ziemlich defekt.
Ich würde meine zugegebenermaßen sehr pauschale Eingangsfrage, ist der Kapitalismus am Ende, gerne etwas insofern präzisieren. Ist das am Ende, was man so gemeinhin Turbokapitalismus nennt, also diese angelsächsische Variante des Finanzkapitalismus, die immer höhere Renditen forderte und einen möglichst schlanken Staat wollte?
Naja, das sind zwei verschiedene Themen. Also die Suche nach den extrem hohen Renditen, insbesondere Renditen, die nur in der Finanzwirtschaft verdient werden und die gar keine reale Basis haben, die war sicherlich nicht gesund. Und das angelsächsische System ist ja jetzt im Grunde auch so gescheitert. Wir in Deutschland haben dieses System so nicht gehabt. Wir haben stärker auf das verarbeitende Gewerbe, wie man so sagt, die Realwirtschaft gesetzt und sind damit, glaube ich, gut gefahren. Ich kann mich ja erinnern an viele Diskussionen mit angelsächsischen Ökonomen, die gesagt haben, naja, in der Zeit der Globalisierung, was macht ihr denn da noch mit eurem verarbeitenden Gewerbe? Macht das wie wir, verdient euer Geld über Finanzdienstleistungen. Dann habe ich immer nur gesagt, das können wir jetzt nicht imitieren, wir sprechen schon mal gar nicht so gut Englisch wie ihr. Wir können also diese Finanzprodukte auf den Weltmärkten gar nicht anbieten. Wir müssen uns konzentrieren auf unsere Stärken. Das ist das Ingenieurtum in Deutschland, das ist das verarbeitende Gewerbe, das die Leistungen der Ingenieure dann verarbeitet in innovativen Produkten und diese Produkte in der Welt verkauft. Das ist und bleibt die deutsche Stärke, unsere Spezialisierungsnische.
Ist diese Krise dann auch eine Bestätigung des deutschen, des europäischen Modells der Marktwirtschaft in Relation zu dieser angelsächsischen Variante?
Nee, das geht mir zu weit, weil da spielen ja noch eine ganz andere Dinge mit rein. Das europäische Modell hat auch viele Defekte, insbesondere auf dem Arbeitsmarkt. Da funktioniert der amerikanische Arbeitsmarkt wirklich viel besser. Sind einfach verschiedene Märkte. Ich darf vielleicht mal so anfangen. Wenn Sie mal zurückschauen, was Ludwig Erhard gemeint hat und die Schule des Ordoliberalismus, aus der er stammt, Walter Eucken, Müller, Amack und all die Leute, die bei der Gründung der Bundesrepublik Deutschland praktisch die Weichen gestellt haben. Diese Ökonomen waren zwar liberale Ökonomen, aber eben ordoliberale Ökonomen. Die haben gesagt, wir brauchen einen Staat, der starke Spielregeln, feste Spielregeln setzt. Und dann brauchen wir einen Schiedsrichter, der die Einhaltung dieser Spielregeln überprüft. Nicht zu viel und nicht zu wenig Staat. Und die Amerikaner und auch die Angelsachsen überhaupt haben noch nicht einmal diesen regulierenden Staat gewollt. Das ist ihr Fehler. Wir brauchen Regulierung. Aber die Regulierung darf nicht so weit gehen, dass wir jetzt in die Preise eingreifen. Das war das Credo von Ludwig Erhard. Wir müssen die Rahmenbedingungen der Wirtschaft setzen. Wir brauchen also eine Kartellbehörde, die aufpasst, dass sich keine Monopole bilden. Aber wir dürfen nicht Löhne und Preise regulieren. Da ist der feine Unterschied. Überhaupt geht es bei dieser Debatte nicht um Schwarz-Weiß, um Kapitalismus versus Sozialismus, sondern es geht darum, den feinen Grat zu finden, den guten Kompromiss zwischen verschiedenen Zielen, die man hat. Und ich glaube, der ist in Deutschland durch diese Schule des Ordoliberalismus sehr gut beschrieben. Und die Angelsachsen haben hier einen Fehler gemacht.
Schauen wir mal ein bisschen genauer auf das hin, was da passiert ist. Also für uns wirtschaftliche Laien, also nicht für Sie, aber für uns, ist das ja im Prinzip unvorstellbar, wie so ein lokales Ereignis, also der Zusammenbruch des Häusermarktes in den USA, plötzlich die ganze Welt in die Krise stürzen kann.
Naja gut, wir hängen alle miteinander zusammen über die vielfältigen Verflechtungen bei den Handelsströmen, aber eben auch den Finanzströmen. Hier konkret ist es ja so gewesen, dass in Amerika doch recht windige Immobilienprojekte finanziert wurden. Deswegen spricht man von der Subprime-Krise. Das sind also Immobilienobjekte, wo die Kreditnehmer nur eine geringe Rückzahlungswahrscheinlichkeit bieten, sodass die Banken also möglicherweise ihr Geld nicht wiederkriegen. Und diese Ansprüche gegen diese Häuslebauer haben die Banken dann, weil sie wussten, wie gefährlich die waren, schnell verbrieft, haben also Pfandbriefähnliche Gebilde geschaffen, obwohl das nicht genau vergleichbar ist, haben die verkauft an andere Banken und die anderen Banken, die auch wussten, dass das nicht so ganz in Ordnung ist, haben diese Ansprüche weitergereicht, indem sie vorher diese verbrieften Ansprüche gegen die Häuslebauer in einen Topf geworfen haben, dem Topf einen Namen gegeben haben und dann wieder neue Wertpapiere kreiert haben, die Ansprüche gegen diesen Topf beinhalteten. Und die sind dann an andere Banken verkauft worden, also und so weiter. Dann wurde wieder verbrieft und am Ende der Kette stand dann die Deutsche Landesbank, die also dieses Zeugs da gekauft hat. Das war eigentlich das Problem, wodurch diese Immobilienkrise in Amerika sich auf die ganze Welt verbreitet hat. Und letztlich haben wir den Amerikanern hier das Geld zur Verfügung gestellt, um sich ein schönes Leben zu machen.
Und ein schönes Haus zu
bauen. Ja, um ein schönes Haus zu bauen.
Wenn was schief geht, dann fragt man ja gerne, wer ist schuld? Da haben Sie einen sich gewaltigen Ärger eingehandelt mit einem Vergleich. Ich darf das mal kurz zitieren. In jeder Krise wird nach Schuldigen gesucht. In der Weltwirtschaftskrise 1929 hat es die Juden getroffen. Heute sind es die Manager. Ich will da jetzt nicht weiter Sie quälen. Sie haben sich für diesen Vergleich entschuldigt. Die Präsidentin des Zentralrats der Juden hat diesen Vergleich, diese Entschuldigung auch angenommen. Aber Sie haben sich da ja insofern was dabei gedacht, dass Sie offensichtlich glauben, dass es nicht richtig ist, in so einer Krise nach dem Schuldigen zu fragen. Und das würde ich gerne wissen, warum. Warum ist die Frage, wer ist schuld, nicht genau richtig an dieser Stelle?
Naja, nun erstmal bleibt es wirklich dabei. Ich habe mich dafür entschuldigt. Man darf solche Vergleiche in Deutschland nicht machen. Aber ich möchte die Kritiker eben doch auch bitten, mich nicht für etwas zu vereinnahmen, was ich gar nicht gesagt habe. Ich habe also nicht die Judenverfolgung mit der Managerschelte verglichen. Nicht? Ich habe das Jahr 1929 explizit dazu gesagt. Das war vor der Machtergreifung der Nazis. Und wer da hinweist auf die Konsequenzen des Ganzen, der tut mir, glaube ich, ein bisschen Unrecht. Ich habe nur gemeint, damals die Kritik am sogenannten Finanzjudentum, das ist ja ein Begriff, der von der Rechten kam, dass es da Parallelen gab. Aber auch diesen Vergleich habe ich zurückgezogen. Das ist schon natürlich so, dass wir in einer sehr angespannten psychologischen Situation sind, auch wirtschaftlich angespannten Situation. Und die Ökonomen sehen eine ganze Menge Parallelen zu 1929, als wir die Weltwirtschaftskrise hatten, als eben die Arbeitslosigkeit begann zu steigen, bis hin zu 30%. Und das ist ja auch dann der Grund, warum letztlich die Nationalsozialisten anschließend an die Macht kamen. Nun wird das aber nicht passieren. Wir müssen nicht befürchten, dass also diese Entwicklung ähnliche Ausmaße annimmt, denn wir haben ja aus der Geschichte gelernt. Wir haben insbesondere gelernt, dass man die Banken nicht kaputt gehen lassen darf. Damals gab es ein großes Bankensterben. Und heute wird es das nicht geben. Es fing ja an in diesem Jahr. Wir haben schon in Amerika eine ganze Menge Banken verloren, um die 20 herum. Auch in Europa ein paar, die dann verstaatlicht werden mussten. Aber es wird nicht schlimmer kommen, weil wir dieses gigantische Rettungspaket haben in den westlichen Ländern von insgesamt über 3.000 Milliarden Euro. Und dieses Geld steht bedrängten Banken zur Verfügung und wird verhindern, dass es noch irgendwelche Bankenpleiten größeren Ausmaßes gibt. Insofern muss auch keiner Angst haben um sein Geld, das irgendwo bei einer Bank liegt. Und das genau ist der große Unterschied zu damals. Und dass es diesen Unterschied gibt, liegt nicht zuletzt auch daran, dass in Amerika der Zentralbankpräsident Ben Bernanke ein ausgewiesener Ökonom ist, der früher schon geforscht hat über die Weltwirtschaftskrise, der also genau wusste, wie die Mechanismen ablaufen und mit dazu beigetragen hat, dass das frühzeitig abgeblockt werden konnte. Auch die Engländer, Mervyn King, der Zentralbankchef, ist ja ein Starökonom, will ich mal sagen, in Europa, der lange auch bekannt war für seine theoretischen Forschungen. Der hat also hier diesen englischen Rettungsplan, der zum Muster für die westliche Welt wurde, ja mitentwickelt. Also die Gefahren sind insofern gebannt und die Geschichte wird sich nicht wiederholen.
Also darf ich Sie jetzt dann also nochmal mit meinen einfachen Worten zusammenfassen? Der Sparer, ich, wir alle draußen, die wir diese Sendung anschauen, wir brauchen keine Sorge haben, das Weltfinanzsystem bricht nicht zusammen. Das halten Sie für ausgeschlossen.
So ist das.
Dann wäre ja eigentlich auch jeder Vergleich mit 1929, schlimmste Krise seit 1929, was da immer in den Zeitungen steht, was man immer hört, letztendlich dann doch übertrieben mit Tendenz zur Panikmache, weil es halt nicht parallel ist, weil nicht dasselbe passiert.
Naja, also im Ansatz war es natürlich so. Ich verweise auf den 10. Oktober, als die Kurse zusammenbrachen, der schwarze Freitag, ja, der Einbruch der Kurse auf den Weltbörsen war so stark wie zuletzt 1929. Und hätte es nicht dann am Sonntag, zwei Tage später, die Ankündigung dieser Rettungspakete gegeben, dann hätte es eine Kernschmelze des Finanzsystems gegeben mit ähnlich dramatischen Konsequenzen wie vielleicht damals.
Muss man nicht trotzdem, um aus dieser Krise zu lernen und eine Wiederholung auszuschließen, dann doch die Frage nach der Schuld stellen? Also ich sage es mal relativ plump, aber so steht es ja nun auch überall in den Zeitungen. Schuld an dieser Krise ist die Gier aller Menschen, ist die Gier von Aktienanlegern. Schuld sind Manager, die absurde Renditen in den Raum stellen, wie zum Beispiel Ackermann mit seinen 25%.
Die 25% sind nicht in Ordnung. Die zeigen, dass auch die Deutsche Bank sehr stark ins Risiko geht, was ich nicht für gut halte. Aber die Schuld hier im Psychologischen und Moralischen zu suchen, halte ich...
Ist es nicht auch falsch, dass das ganze System auf Gier basiert? Dass man sagt, Gier ist was Gutes?
Ja, natürlich ist Gier schon ein problematischer Begriff. Aber, wenn wir es mal genau nehmen, es geht um den Eigennutz der Menschen. Jeder möchte reich werden. Und damit ein System funktioniert, müssen die Spielregeln so sein, dass der Wunsch, reich zu werden, sich produktiv äußert. Und das ist eben genau die Leistung der Marktwirtschaft. In der Marktwirtschaft muss man sich anstrengen normalerweise, um reich zu werden. Wer viel arbeitet, wird reich. Und deswegen ist es ein gutes System. Ja? In der Marktwirtschaft darf man nicht hergehen und dem anderen das Geld stehlen und dadurch reich werden. Das ist strikt verboten. Das ist dann ein unproduktiver Egoismus. Ein gutes Wirtschaftssystem hat halt Regeln, die diesen Egoismus produktiv kanalisieren. Und im Bankensystem haben wir eben jetzt das Beispiel für ein unreguliertes oder nicht genug reguliertes System in den angelsächsischen Ländern, wo dieser Egoismus sich halt negativ auswirkt in einem Maße, wie es tatsächlich hätte gefährlich werden können für diese Welt. Mhm. Und das ist nicht so, dass die Bankmanager andere Menschen sind als die anderen. Jeder Lottospieler will auch möglichst reich werden und da sehe ich möglicherweise auch irgendeine Gier in den Augen. Nicht? Das ist nicht das Unterscheidungsmerkmal und nicht die Erklärung für die Krise, sondern die Erklärung liegt darin, dass mit zu wenig Eigenkapital gearbeitet wurde. Und hier darf ich Sie verweisen auf eine Entscheidung des amerikanischen Securities and Exchange Committee. Das ist also die Aufsichtsbehörde. Die hat im Jahre 2004 die Mindesteigenkapitalanforderungen für amerikanische Investmentbanken beseitigt. Übrigens auf Druck der Lobbys, das war damals kein geringerer als der jetzige damalige Finanzminister Henry Paulsen, der CEO, also Vorstandsvorsitzender von Goldman Sachs war, der hat das durchgesetzt mit seinen Kollegen, dass diese Eigenkapitalregulierung beseitigt wurde. So, und dann sind die ins Risiko gegangen. Dann haben die ein riesiges Geschäft auf einem minimalen Eigenkapital aufgebaut, was eben viel zu viel Risiko brachte und was bedeutete, dass da kein Puffer mehr da war. Und das ist der Grund, weshalb die Krise dann zum Schluss auch vom Bankensystem ausgelöst wurde. Aber es gibt noch einen weiteren Grund. Der weitere Grund liegt bei den Sonderregelungen am amerikanischen Immobilienmarkt. Wer sich in Amerika ein Haus baut, kann in vielen Fällen auf den Schutz des Gesetzgebers hoffen, insofern als wenn er in Schwierigkeiten kommt und überschuldet ist, die Bank nicht nur, die Bank eben nur auf sein Haus zugreifen kann und nicht in der Lage ist, wie in Deutschland, gegebenenfalls auf das Arbeitseinkommen oder sonstiges Vermögen zuzugreifen. Wenn ich ein Haus habe und habe eine Hypothek drauf und ich kann nicht bezahlen, dann wird mein Haus versteigert. Wenn das Geld nicht reicht, kommt die Bank und geht an mein Arbeitseinkommen ran. Das ist anders in Amerika. Und dieser Haftungsausschluss, den man auch bei den Häuslebauern dort praktiziert hat, hat impliziert, dass amerikanische Hausbesitzer zu leichtfertig in die Immobilien gegangen sind. Wenn ich das gerade erläutern darf, die Leute haben sich gesagt, wenn da so ein Haus ist, ja, ich weiß ja nicht, was mit den Preisen sein wird. Entweder steigen die Preise oder sie fallen. Na gut, wenn sie steigen, dann kann ich das Haus wieder verkaufen oder mich neu verschulden und dann habe ich Geld und kann also mir eine schöne Urlaubsreise machen und so. Und für den anderen Fall, dass die Preise fallen, na, dann habe ich halt Pech gehabt. Was mache ich dann? Dann gebe ich den Schlüssel an die Bank ab und bin raus. Mhm. So, ich habe aber keinen Verlust. Den Verlust muss ich überhaupt nicht tragen, sondern der Gesetzgeber schützt mich vor diesem Verlust. Insofern waren die windigsten Immobilienobjekte plötzlich attraktiv geworden, weil man ja nur für den Fall, dass es gut geht, dabei ist und sich sonst absentieren kann aus der Sache. Und das wiederum hat die Spekulationsblase auf den amerikanischen Immobilienmärkten überhaupt erst befördert. Ja? Mhm. Und die Banken, die die Kredite geben, sind dann zum Schluss natürlich diejenigen, die dann die Verluste tragen müssen und die dann sehr schnell ihr Eigenkapital verlieren und in den Konkurs getrieben werden.
Jetzt sind wir ja mitten bei dem Thema, was im Prinzip alle sagen, wir müssen das Regelwerk ändern, wir brauchen neue Regeln. Ja. Jetzt sagen natürlich viele Leute, das sind jetzt ein paar Mini-Reformen, die Sie da sagen, mehr Eigenkapitalforderungen bei den Banken, andere Immobilienkreditregelungen in den USA. Das allein kann nicht ausreichen. Ich mache Ihnen mal ein paar Vorschläge und Sie sagen, ob das eine gute Idee wäre. Mhm. Feste Wechselkurse, so wie Bretton Woods.
Nein. Die Welt ist zu groß und zu unterschiedlich, um mit einem Festkurssystem arbeiten zu können. Das Bretton Woods-System hat ja auch nicht funktioniert. Es hat ja mal gerade 20 Jahre gehalten und es brach schon 1968 auseinander. Nicht? Dann hat man es versucht, noch künstlich ein paar Jahre am Leben zu halten. 1973 war dann wirklich das Ende. Also das ist das falsche System.
Hedgefonds verbieten.
Ja, ich bin wirklich kein Freund von Hedgefonds. Verbieten geht mir zu weit, aber man muss bestimmte Geschäftsmodelle verbieten. Also die sogenannten Leerverkäufe, die gehören verboten. Was sind Leerverkäufe? Leerverkäufe sind Spekulationen auf fallende Preise. Das ist soweit okay. Man kann also auch so spekulieren auf fallende Preise, indem man per Termin zum Beispiel eine Aktie verkauft. Ich finde heute schon einen Partner, dem ich sage, in 3 Monaten verkaufe ich dir diese Aktie zu dem und dem Preis. Und wenn dann der Zeitpunkt kommt, dann hoffe ich, dass der Kurs niedriger ist, kaufe die und verkaufe zu dem vorher bestimmten Preis, mache einen Gewinn. Das ist soweit okay. Was machen die Hedgefonds? Die Hedgefonds leihen sich Aktien bei anderen Leuten. Mehr Aktien also, als sie selber haben, kommen damit auf den Markt. Die verkaufen sie, drücken selber den Preis, um damit die Gelegenheit zu haben, sie wieder zurückzukaufen und wieder zurückzugeben an die Person, die ursprünglich diese Aktien hergegeben hat. Und indem sie selbst einen Einfluss nehmen auf die Preise auf dem Markt, verhalten sie sich praktisch, wie wir Volkswirte sagen, oligopolistisch oder gar monopolistisch. Sie haben eine Preisgestaltungsmacht auf den Märkten. Hätten sie die nicht, wäre das kein Vorteil gegenüber dem normalen Termingeschäft, das ich vorhin beschrieben habe, aber sie haben den. Und dieser Vorteil ist ein falscher Vorurteil. Ja, den darf man nicht akzeptieren. Deswegen gehören Leerverkäufe verboten.
Jetzt sind wir bei dem, was wir diskutieren, ja immer noch bei Veränderungen im bestehenden System. Es gibt aber ja auch viele Leute und vielleicht durch diese Krise auch noch mehr, die sagen, wir müssen die ganze Richtung ändern. Also ich greife jetzt mal einen Vorschlag raus. ATTAC sagt, wir müssen das Tempo der Globalisierung dämpfen. Wir müssen das entschleunigen, zum Beispiel indem wir eine sogenannte Tobin-Steuer einführen. Also eine Steuer auf Devisentransaktionen. Das führt dazu, dass diese schlimmen Auswirkungen der Globalisierung zumindest abgemildert werden.
Ja, wenn man jetzt die schlechten von den guten Transaktionen trennen könnte und die Steuer dann nur auf die schlechten erheben würde, wäre das ja soweit okay. Aber man darf ja nicht übersehen, dass die internationalen Märkte auch eine sehr sinnvolle Funktion haben. Auch die Kapitalmärkte. Es fließt also Kapital von den reichen Ländern in die armen Länder. Jetzt sehen wir mal Osteuropa. Die haben einen riesigen Kapitalimport. Und der wird ja gebraucht, um diese Länder aufzubauen. Das ist für die Geberländer gut, da verdienen sie eine gute Rendite. Und es ist für die Arbeitnehmer in diesen Ländern gut, denn dadurch kommt der wirtschaftliche Aufschwung. Wenn wir die Kapitalmärkte behindern, dann führt das dazu, dass die bislang noch rückständigen Länder dieser Welt überhaupt keine Chance haben, aufzuschließen zu uns. Denn der freie Kapitalverkehr führt dazu, dass eben Arbeitsplätze geschaffen werden in den Ländern mit niedrigen Löhnen, was den Lebensstandard der Bevölkerung dort erhöht. Gerade ATTAC sollte sich hier mal noch ganz genau überlegen, was Sie da sagen.
So, nochmal der Versuch einer Richtungskorrektur. Folgender Vorschlag, die ganze Idee, die aus neoliberaler Richtung kam, möglichst viel dem Markt überlassen, möglichst schlanker Staat, diese Idee ist grundfalsch, wir müssen genau umgekehrt denken. Wir brauchen einen möglichst starken Staat, einen möglichst handlungsmächtigen Staat. Und die Krise beweist das, weil doch der Staat, jetzt sieht man, wir brauchen ihn als Sozialstaat, wir brauchen ihn als Retter in dieser Krise.
Das halte ich für viel zu platt, dieses Argument, weil wenn man es auf die Spitze treibt, dann haben wir ja den Kommunismus und ich dachte, das Experiment hätten wir gemacht. Nicht? Da ist eben alles Staat. Es kommt darauf an, die feine Grenzlinie zwischen staatlicher und privater Aktivität zu wählen. Es gibt Aufgaben, die muss der Staat erfüllen. Es gibt andere Aufgaben, die müssen vom privaten Sektor erfüllt werden. Das kriege ich mit diesen solchen platten Vokabeln, wie sie in der Öffentlichkeit kursieren, überhaupt nicht in den Griff. Konkret, ich glaube, Deutschland hat gut daran getan, zum Beispiel den Arbeitsmarkt zu mobilisieren durch die Reformen, die Schröder und Clement gemacht haben mit der Agenda 2010. Das hat uns 1 Million mehr Jobs gebracht in diesem Aufschwung, als ein normaler Aufschwung gebracht hätte. Ein Riesenerfolg, hat auch das Armutsrisiko in Deutschland dramatisch reduziert, denn wer einen Job hat, der ist nicht mehr unter der Armutsgefährdungsgrenze, sondern drüber. Das war richtig, aber falsch war, was die Angelsachsen mit ihren Banken gemacht haben, die hätten viel stärker reguliert werden müssen, um eben diese Auswüchse zu verhindern. Und die Regulierung heißt im Wesentlichen, dass man die Banken zwingt, Eigenkapital zu nehmen. Denn wenn sie Eigenkapital haben müssen, relativ zu ihrem Geschäftsvolumen, mindestens sagen wir mal 9%, wie die Engländer das fordern, dann kann erstens die Krise nicht passieren, weil da ein Puffer ist nach unten. Die gehen nicht gleich pleite, wenn sie ein paar Verluste machen. Und zweitens haben sie dann ja auch immer viel zu verlieren. Die Aktionäre dieser Banken haben dann einen Anreiz, ihren Managern Entlohnungssysteme zu geben, sodass die Manager nicht auf die kurzfristigen Erfolge schauen, nicht das Risiko suchen, sondern eine langfristig solide Unternehmensstrategie wählen. Alles hängt von dem Eigenkapital ab. Im Grunde ist diese Bankenkrise verursacht worden dadurch, dass das Privileg der Haftungsbeschränkung, welches im 19. Jahrhundert eingeführt wurde und welches die Kapitalgesellschaft, die große Kapitalien zusammensammelt, geschaffen hat, dass dieses Privileg ausgehöhlt wurde bis zum geht nicht mehr, indem man ein Geschäft von 100 gemacht hat und hat ein Eigenkapital von 2 gehabt. Das muss verhindert werden. Verstehen Sie, es geht nicht um Pauschalkapitalismus, Sozialismus, mehr oder weniger Staat. Das erfasst das Thema überhaupt nicht. Es geht speziell um die Eigenkapitalregulierung der der Banken. Und ich finde, da muss die Bundesregierung auch noch mal nachbessern. Sie muss einen Weg finden, dass die Banken tatsächlich dieses Eigenkapital, was sie ihnen zur Verfügung stellt, auch nehmen. Weil wenn ich das nur anbiete und es den Banken selber überlasse, nehmen sie es häufig nicht, weil es ja auch strafbewehrt ist, wenn man es nimmt. Man muss es ihnen praktisch aufzwingen. Ich würde sagen, wir machen es wie die Engländer. Jeder muss mindestens 9 oder besser 10% Eigenkapital auf sein Geschäft haben. Und das kann er entweder erreichen durch private Kapitalerhöhung. Vielleicht findet er ja einen privaten Geldgeber oder viele, die das Geld beisteuern. Und wenn nicht, dann müssen die Banken das staatliche Geld nehmen. Weil wenn das nicht passiert, werden die Banken ihr Geschäftsvolumen reduzieren in Proportion zu dem geschrumpften Eigenkapital, das eben aus den Gründen, die wir ja kennen, zum Teil verloren gegangen ist. Und das hätte dann negative Konsequenzen für die Realwirtschaft. Die Investoren würden ihr Geld nicht mehr kriegen und wir hätten eine Kreditklemme in Deutschland.
Ich würde an dieser Stelle gerne die Debatte über die aktuelle Weltfinanzkrise gerne verlassen, weil wir auch noch gerne ein bisschen mehr über Sie privat gerne wissen wollten. Ich habe da ein interessantes Zitat gelesen. Im Taxi habe ich das richtige Leben kennengelernt. Wie das?
Naja, man lernt also die gesamte Bevölkerung kennen. Ich war Taxifahrer, wenn Sie das meinen. Ich habe mein Studium so verdient, ne? Praktisch vom Millionär bis zur Prostituierten. Es ist alles dabei. Alle fahren sie Taxi. Man sieht die gesamte Bevölkerung. Man geht in die problematischen Viertel einer Stadt und man kommt dahin, wo die reichen Leute wohnen. Man sieht es halt alles.
Bei dem Präsidenten des IFO-Instituts, da denkt man eigentlich automatisch an eine eher großbürgerliche Herkunft. Das war bei Ihnen ganz im Gegenteil der Fall. Also Ihr Vater ist auch Taxi gefahren. Ihre Mutter war, glaube ich, Friseuse und hat dann in der Fahrradfabrik gearbeitet.
Ja, dann auch, ja. Weil damals in der Nachkriegszeit wollten sich nicht viele Leute die Haare schneiden lassen. Die hat man sich selber geschnitten, da hat sie in der Fahrradfabrik gearbeitet, richtig.
Ihr Vater hat sich dann, wenn man so will, in Anführungszeichen hochgearbeitet, hat eine eigene Taxifirma gegründet. Sie haben den Weg nach ganz oben geschafft. Ist das heute immer noch so möglich, wie das Ihnen gelungen ist?
Ja, ich würde sagen, heute ist es eher möglich. Schauen Sie, damals sind 5% der Altersgruppe überhaupt von den Kindern aufs Gymnasium geschickt worden, ne? Oder haben das Abitur gekriegt, so war es wohl. Also jedenfalls ganz wenig. Das war schon sehr ungewöhnlich. Heute ist der Anteil ja sehr viel höher und heute gibt es mehr Durchlässigkeit. Aber ich würde immer noch sagen, dass unser Bildungssystem noch nicht durchlässig genug ist. Wir haben also mit dem dreigliedrigen Schulsystem hier schon ein Problem. Insbesondere ein Problem für die Ausländerkinder, nicht? Ein Drittel der in Deutschland Geborenen sind ja Ausländerkinder und in den Großstädten liegen wir schon bei den Jugendlichen bei 40, manchmal 50%. Diese Kinder werden nicht gut bedient von unserem dreigliedrigen Schulsystem, denn ehrlicherweise so ein Türke mit 10 Jahren, nicht? Der kaum richtig Deutsch spricht, wie soll der es denn aufs Gymnasium schaffen? Also das Schulsystem versagt hier kläglich.
Sie haben studiert in der 68er-Zeit, ich habe gelesen, Sie haben Ihre Diplomarbeit sogar über eine der Theorien von Karl Marx geschrieben. Damals haben wir alle links gedacht, zumindest an den Unis, waren sozialistisch, kommunistisch eingestellt. Sie auch?
Ja, schon, aber nicht wegen der Diplomarbeit. Die Diplomarbeit durfte man damals nicht wählen, sondern die ist einem vorgegeben worden. Aber die linken Themen, also Marx und so weiter, das wurde natürlich an den Universitäten von den Professoren intensiv diskutiert. Und deswegen kriegte ich dieses Thema. Es hat mir Spaß gemacht. Ich habe also durchaus das Gefühl, dass ich bei Marx auch was gelernt habe, obwohl meine Arbeit letztlich kritisch war mit seinen Thesen. Marx ist ein Ökonom, würde ich mal sagen, der in der Theoriegeschichte seinen Platz haben sollte. Er hat manches falsch gesagt, aber auch manches erkannt. Zum Beispiel die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung mit diesen Aggregaten, Konsum, Investitionen, was dann später zum OECD-System geworden ist, das ist ja letztlich auf die Marx'schen Denkmuster zurückzuführen. Auch in der Wachstumstheorie hat er einiges beigetragen. Mhm. Dann hat er in der Preistheorie wieder vieles falsch gemacht mit seiner Mehrwerttheorie und so, das stimmte alles nicht. Aber gut, so ist das ja bei anderen Ökonomen auch. Einiges stimmt eben nicht.
Damals 68 haben nicht nur alle links gedacht an den Unis, sondern haben auch alle Bärte gehabt. Der Bart, war das auch damals schon Ihr Markenzeichen in der Form?
Nicht wirklich, der wuchs ja noch nicht. Ich war ja so jung. Der kam dann allmählich im Laufe der Zeit. Dann war er mal da, mal nicht. Und meine Frau wollte dann, dass ich einen Bart trage. Und deswegen habe ich bis zum heutigen Tage den Bart.
Wird es Sie eigentlich mal reizen, Ihre wirtschaftlichen, wirtschaftspolitischen Ideen auch mal in die politische Praxis umzusetzen? Also ich sage mal, Angela Merkel oder bei anderem Ausgang der Wahl auch Steinmeier rufen Sie an und sagen, Herr Sinn, wollen Sie nicht Wirtschaftsminister werden? Wäre das was?
Ich glaube nicht, dass ich dafür geeignet bin. Ich sage Ihnen auch warum. Ein Politiker muss die emotionale Ansprache beherrschen. Wenn Sie mal die Talkshows verfolgen, wie da argumentiert wird, das sind ja meistens keine Begründungsketten, sondern es sind Postulate. Wir müssen dies, wir müssen selbiges. Das soll so sein. Das sind immer Postulate und die Leute klatschen, meistens auch die Leute, die die Politiker dann hinbestellt haben. Nicht? Also bei mir wird dann geklatscht, wenn ich zufällig was sage, was einem Politiker passt, der seine Leute mitgebracht hat, die dann im Hintergrund sitzen. Also diese emotionale Ansprache beherrscht man nicht als Ökonom, als Wissenschaftler, sondern man sucht das Sachargument. Und dieses Sachargument klingt dann häufig kühl und kaltherzig in der Sicht der Leute. Aber ein Ökonom darf nicht emotional argumentieren. Dann verletzt er sozusagen die Standesdisziplin. Das gehört eben zu dem Selbstverständnis, wie Ökonomen Dinge ausdrücken.
Das war heute im Dialog. Hans-Werner Sinn, herzlichen Dank an Sie für dieses Gespräch. Herzlichen Dank an Sie zu Hause für Ihr Interesse. Der Dialog nächste Woche mit dem neuen CSU-Generalsekretär Freiherr von und zu Gutenberg.